Liebe Gemeinde, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich wurde gebeten, ganz kurz vorweg ein paar Worte zu mir zu sagen. Nicht, weil meine Person irgendwie von Bedeutung wäre, aber am Ende hilft es ja trotzdem immer, die Person, die da vor einem steht, etwas einzuordnen. Ich bin Paul Koch, 30 Jahre alt, bin verheiratet mit Melanie, habe eine kleine Tochter. Bin jetzt 7 Jahre lang in Bremen in der St. Martini-Gemeinde als Jugenddiakon angestellt gewesen. Jetzt aktuell bin ich in Osnabrück seit Anfang März. Dort mache ich mein Vikariat und werde nächstes Jahr im März dort als Pastor ordiniert und in einer Gemeindegründungsarbeit in Nordhorn eingesetzt. Das soweit zu mir, zu meiner Person. Liebe Gemeinde, wir leben in einer Welt, die aus einem einzigen Grund existiert. Die ganze Welt, das ganze Universum existiert nur aus einem einzigen Grund, damit Gott geehrt wird. Das ist der Grund, warum diese Welt, warum dieses Universum da ist, damit Gott geehrt wird. Und nicht nur diese Welt, sondern auch unser eigenes Leben ist nur aus diesem Grund da, damit Gott geehrt wird. Das ist im Grunde genommen die Antwort auf die Frage, die sich heute alle Welt stellt. Ja, wozu lebe ich eigentlich? Was ist der Grund meines Lebens? Warum bin ich eigentlich da? Als Nachfolger Christi kennen wir die Antwort. Mein Leben ist dazu da, damit ich Gott ehre mit meinem Leben, damit ich Jesus ehre mit meinem Leben. Und ich habe euch einen Predigttext mitgebracht. Wir haben ihn eingangs gerade schon gehört, in dem der Apostel Paulus genau diesen Gedanken ganz, 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 ganz weit praktisch runterbricht. Ich möchte gerne lesen aus Gottes Wort, aus dem 1. Korintherbrief, 1. Korinther 10, der Vers 31. 1. Korinther 10, 31, da heißt es, ob ihr nun esst oder trinkt oder irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Ich bete ganz kurz mit uns. Herr Jesus Christus, unser Gott, wir wollen dir Lob und Dank sagen für dieses dein Wort, das du uns heute Morgen gibst. Danken dir dafür, dass wir gemeinsam an diesem Sonntag Gottesdienst feiern dürfen. Herr, wir loben und preisen dich dafür, dass wir in deine heilige Gegenwart treten können. Danken dir dafür, dass du uns einlädst und dass wir uns heute an diesem Gottesdienst, an diesem Sonntag neu ausrichten lassen dürfen auf dich. Ja, du gibst uns dieses kurze Wort mit, dieses kostbare Wort, das so praktisch ist, das so greifbar ist, dass wir alles in unserem Leben zur Ehre tun sollen, ja, zu deiner Ehre, zu deinem Lob, zu deinem Preis. Und gleichzeitig ist das etwas, was uns unglaublich herausfordert in der Praxis. Und so wollen wir dich bitten, Herr, dass du dieses dein Wort an uns und unserem Leben segnen magst, Herr. Und so bitten wir dich, Herr, alle miteinander, segne du selbst das Reden und das Hören auf dein heiliges, vollkommenes und irrtumsloses Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir sollen alles zur Ehre Gottes tun. Das ist das, was der Apostel Paulus hier sagt. Ob ihr jetzt nun esst oder trinkt, tut alles zur Ehre Gottes. Wisst ihr, großartige Sonnenuntergänge, ein schönes Abendessen, Menschen, die wir gern haben, all diese Dinge sind aus diesem einen Grund da, damit wir Gott ehren. Das ist der Grund, warum Gott diese Welt so wunderbar, so schön geschaffen hat. Jetzt ist es allerdings so, und das wissen wir alle, dass wir aufgrund unserer Sünde jetzt dazu neigen, nicht Gott, dem Schöpfer, dem Geber aller Dinge, die Ehre zu geben, sondern dass wir häufig die Gabe ins Zentrum stellen. Allen vorne ran macht das wahrscheinlich die Kirche in unserem Land, die aufgrund ihrer götzerdienerischen grünen Politik eben sich mehr Gedanken darum macht, wie man diese Welt retten könne, anstatt sich darüber Gedanken zu machen, wie man die Menschen dieser Welt retten kann, die für Zeit und Ewigkeit verloren gehen. Aber da ist es jetzt nicht nur so, dass die liberalen Kirchen in unserem Land eben in dieser Gefahr stehen, sondern auch wir ganz persönlich, jeder in seinem eigenen Leben. Wir neigen aufgrund unserer sündigen Natur alle dazu, dass wir die Gabe anstelle des Gebers ins Zentrum stellen. Und aus diesem Grund finden wir eben so Worte wie hier aus 1. Korinther 10, 31, wo Paulus das runterbricht und sagt, selbst bei den ganz kleinen, bei den ganz banalen Dingen, und seien es eben diese Dinge wie Essen und Trinken, wir sollen alles zur Ehre Gottes tun. Das ist der Grund hier dieser Aufforderung. Daher stellt sich uns jetzt diese Frage bei dem, was wir da lesen. Ja, wie tun wir das denn jetzt ganz konkret? Wie leben wir denn zur Ehre Gottes? Wie bekommen wir das denn hin, dass wir ganz praktisch die Gaben Gottes einerseits genießen, aber sie auf der anderen Seite nicht zu viel genießen, dass wir die Gabe dankend annehmen, aber den Geber nicht außer Acht lassen? Wie bekommen wir das denn hin? Diese Fragen, die wollen wir heute angehen, anhand von drei verschiedenen, sich ergänzenden Perspektiven, die ich aus der Bibel an dieses komprimierte Wort hier in 1. Korinther 10, 31 herantragen möchte. Drei Punkte, die ich euch gerne mitgeben möchte. Ein erstes, wir ehren Gott durch seine Gaben. Ein zweites, wir ehren Gott statt seiner Gaben. Und ein drittes, wir ehren Gott ohne seine Gaben. Ein erster Predigtpunkt, wir ehren Gott durch seine Gaben. Ihr Lieben, wir haben in der Bibel jetzt ganz viele Stellen, die deutlich machen, die darauf hinweisen, dass Gott ganz oben stehen soll, an erster Stelle in unserem Leben. Das erste Gebot direkt, ne? Du sollst Gott allein, den Herrn, deinen Gott lieben. Ne? Jesus fasst das nochmal zusammen, ne? Ihn von ganzem Herzen zu lieben, mit allem, was du bist. Er allein soll angebetet werden, er soll eben die Nummer eins sein. Er soll ganz vorne stehen. Oder wir haben so Stellen wie aus Psalm 73, wo es heißt, dass wir allein Gott brauchen. Oder Stellen, die in die Richtung gehen, dass Gott unsere Freude ist. Also wo man ja dann auf den Schluss kommt, also wenn es eigentlich richtig läuft, dann ist Gott ja alles in unserem Leben, dann brauchen wir darüber hinaus ja nichts mehr. Also im Idealfall ist unser Herz voll von Gott. Jetzt ist es ja aber so, dass diese Welt voller guter Gaben Gottes ist. Erstaunliche Wasserfälle, schöne Blumensträuße, traumhafte Sonnenuntergänge, Menschen eben, die wir gern haben, eine gute Pizza, Fußball. Also ganz, ganz kostbare Gaben, die Gott uns gegeben hat hier auf dieser Erde. Und dann ist die Frage, warum hat Gott diese Dinge alle so wunderbar, so schön, so attraktiv geschaffen, wenn sie so schnell zu einer Konkurrenz für ihn werden? Warum gibt es dann so schöne, kleine, süße Katzenbabys? Warum gibt es dann schönen, leckeren Schaschlik vom Grill? Warum gibt es traumhafte Sandstrände hier auf dieser Erde? Wenn Gott doch alles für uns sein soll, warum ist alles so schön, so attraktiv eben geschaffen? Und die Antwort, die die Bibel uns jetzt eben gibt, ist, dass wir Gott ehren können, gerade durch seine Gaben. Das ist eine Antwort, die wir direkt am Anfang der Bibel finden. Da hat Gott diese Welt geschaffen und da lesen wir das, 1. Mose Kapitel 2, Vers 15. Da erklärt Gott Adam, dem ersten Menschen eben, dass die ganzen Dinge, die Gott geschaffen hat, sehr, sehr gut geschaffen sind. Alle wunderbar, alle großartig. Und da legt Gott das Adam im Prinzip hin und sagt, hier, pass mal auf, das ist alles für dich eben. Der gewaltige Garten, die ganzen Tiere dort, die ganzen Kokosnüsse und die Mangos, alles ist dafür da, damit du es genießt jetzt, dass du deine Freude daran hast. Genieß die Dinge, die ich dir geschaffen habe. Und das macht eben deutlich, Gott hat die Dinge in dieser Welt geschaffen, damit wir uns daran erfreuen. Dass wir sie auch genießen, dass wir sie dankend annehmen für unser Leben hier auf dieser Erde. Wir ehren Gott durch seine Gaben, die er uns auf dieser Erde gegeben hat. Und dann geht's ja noch weiter mit der Schöpfung. Dann schafft Gott ja die Frau, Kapitel 2, 21, da sagt Gott, und Gott der Herr ließ einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und er entschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen, und verschloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau, und er brachte sie zu den Menschen. Also, neben den ganzen tollen Speisen, neben den Kokosnüssen, den Mangos, neben einem wunderbaren Garten, bekommt der Mensch jetzt eben diese wunderbare Frau. Und wie reagiert Adam jetzt in diesem Moment? Man könnte ja meinen, wenn er einigermaßen geistlich gewesen wäre, hätte er Psalm 73 eben zitiert und hätte dann gesagt, außer dir, Gott, begehre ich nichts. Also so nach dem Motto, danke für die Frau, aber brauche ich ja gar nicht, ich habe ja dich. Also was soll ich damit? Nein, der ist begeistert, der feiert Eva in einem Liebeslied, was er dort dann singt. Vers 23, da sagt er, diese ist nun Gebein von meinem Gebein, Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn diese ist vom Mann genommen. Der freut sich darüber, der feiert diese Frau. Das ist großartig. Und wir müssen ja jetzt vor Augen haben, das ist eine Situation vor dem Sündenfall. Also da war diese Distanz zu Gott noch in keiner Weise da. Wunderbare Gemeinschaft, eine perfekte Beziehung zum Lebendigen. Und er freut sich an dieser wunderbaren, schönen Gabe Gottes. Er sagt nicht irgendwie, Gott brauche ich alles nicht, sondern er sagt, wow, diese Frau, großartig, danke, danke, danke dafür. Das ist super. Es ehrt Gott, wenn wir uns erfreuen an den guten Gaben, die Gott uns in unserem Leben gegeben hat. Also Gottes Gaben zu genießen, ist nicht automatisch eine Gefahr für unsere Beziehung zu Gott. Warum nicht? Weil Gottes Güte, weil Gottes Schönheit, weil seine Herrlichkeit gerade durch seine Gaben zum Ausdruck kommt. Ein Vers, der das wunderbar deutlich macht, ist Sprüche 24, 13. Da wird von der Weisheit Gottes gesprochen, da redet Salomo von dieser Weisheit Gottes, die eben in Gott selbst zu finden ist und sagt, wer nach dieser Weisheit Gottes trachtet, wer sie findet, wer sie entdeckt, der wird eine wunderbare Zukunft haben. Also wer da eben ganz, ganz klar bei Gott dran ist, wer diese tiefe Weisheit versteht, entsteht ganz, ganz kostbarer Segen draus. Und kurz vorher, das haben wir ja in der poetischen Literatur ganz oft, diesen Gedanken des Parallelismus, also im Vorhinein wird der Gedanke nochmal vorweggenommen, in anderen Worten ausgedrückt. Und da heißt es dann, iss Honig, mein Sohn, denn er ist gut und Honigseim ist deinem Gaumen süß. Also da macht Gott deutlich, hier, Honig ist süß gemacht, um eine Vorstellung uns von Gott zu geben. Also es bedeutet praktisch runtergebrochen, am Sonntagmorgen habe ich heute Morgen noch gemacht, ein Honigbrötchen zu essen. Das ist praktische Theologie im Höchstmaß. Das ist das, was wir finden, Psalm 34, wo es heißt, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Also Gottes gute Gaben sind dafür da, damit wir sie genießen, dass wir einen Geschmack dafür bekommen, wie wunderbar, wie schön, wie herrlich der Gott dieses Universums ist. Gott hat uns Augen gegeben, er hat uns Ohren, eine Nase, einen Mund, eine Zunge gegeben, damit wir diese Welt wahrnehmen können. Damit wir diese Welt wahrnehmen und daraus schließen, wie wunderbar und großartig der Gott, der das geschaffen hat, eben ist. Das bedeutet, wir brauchen Gottes Gaben, um Gott angemessen zu ehren. Wir brauchen Honig und wir brauchen Pizza und wir brauchen Sport und wir brauchen Musik von Johann Sebastian Bach, um eben Gott in angemessener Weise zu ehren. Denn all diese Dinge geben uns einen Geschmack davon, wie herrlich, wie schön, wie wunderbar Gott selbst ist. Das heißt, durch Jesus werden die ganzen guten Gaben, die Gott uns gegeben hat, der eigene Ehepartner, die Familie, die Gott uns gegeben hat, nicht irgendwie uninteressant oder unwichtig, sondern erst gerade dadurch ganz besonders schön, weil wir durch Jesus sehen und verstehen, wozu sie eigentlich da sind, um uns einen Geschmack von Gott zu geben. Also Gott hat diese Welt geschaffen, um sich uns selbst mitzuteilen. Das ist auch der Grund, warum der Apostel Paulus sich im ersten Timotheusbrief, Kapitel 4, gegen die Irrlehrer wendet, die aus frommer Motivation heraus sagen, Dinge wie Sexualität oder Essen seien irgendwie ungeistlich. 1. Timotheus 4, Vers 3, da heißt es über die, die verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat, zur Annahme mit Danksagung für die, die glauben und die Wahrheit erkennen. Liebe Gemeinde, ich liebe Schwarzwälder Kirschtorte und ich freue mich darauf, wenn ich in Kürze wieder Geburtstag habe und meine Frau mir dann eine Schwarzwälder Kirschtorte backt. Und wie ehre ich jetzt meine Frau in dieser Situation? Ich sage dann ja auch nicht, ach eigentlich brauche ich die Schwarzwälder Kirschtorte gar nicht, ich habe ja dich. Nein, ich sage, du bist super und danke, danke, danke für die Schwarzwälder Kirschtorte und dann haue ich so richtig rein. Also ich ehre sie, indem ich die guten Gaben Gottes nehme und mich an ihnen erfreue. Ein erster Punkt, wir ehren Gott durch seine Gaben. Ein zweiter Predigtpunkt, wir ehren Gott statt seiner Gaben. Ihr Lieben, ich habe jetzt zu Beginn gesagt, dass wir aufgrund unserer sündigen Natur dazu neigen, die Gabe anstelle des Gebers ins Zentrum zu stellen. Und ich glaube, wir sind jetzt in zweifacher Hinsicht herausgefordert, wenn es um den Umgang mit den Gaben Gottes hier auf dieser Erde geht. Ein erstes ist, wenn es um ein Entweder-Oder geht. Also, Gott hat zahlreiche wunderbare Gaben geschaffen hier auf dieser Erde. Und jetzt ist es möglich, dass wir diese Gaben zwar genießen, aber nicht so, wie Gott es sich gedacht hat. Als Beispiel, ich kann zum Beispiel Kunst, also in Form von Filmen, in Form von Musik genießen. Das ist eine wunderbare Sache, aber manchmal nur auf Kosten meiner Beziehung zu Jesus Christus. Weil ich weiß, dass das, was dort auf mich einprasselt, so unglaublich sexualisiert ist oder so stark von endloser Gewalt geprägt ist oder von unglaublicher Gotteslästerlichkeit, dass ich zwar diese Sachen, die Gott geschaffen hat, einerseits genießen kann oder will, aber eben auf Kosten meiner Beziehung zu Jesus, weil diese Dinge pervertiert wurden. Oder ich kann Freundschaften genießen, etwas Wunderbares, was Gott gegeben hat, aber manchmal nur unter der Bedingung, eben Kompromisse mit Jesus einzugehen. Weil ich dann zum Beispiel weiß, dass der Kontakt, den ich zu bestimmten Freunden habe, so negativ für mich ganz persönlich ist, dass sie mich mehr ins Negative hin beeinflussen, als dass ich sie zum lebendigen Glauben an Jesus Christus hin beeinflusse. Es kann sein, dass ich meine Beziehung zu einem Partner als etwas Wunderbares, was Gott geschaffen hat, einerseits genieße, aber manchmal eben nur, indem ich Kompromisse mit Jesus eingehe. Zum Beispiel in der Form, dass ich sage, es interessiert mich nicht, was Gott sagt über vorehelichen Geschlechtsverkehr. Und dann nutze ich da diese Dinge, die Gott gegeben hat, aber nicht auf die Art und Weise, wie Gott es gegeben hat und sich gedacht hat. Oder ich lebe vorehelich zusammen. Da nutze ich diese gute Gabe Gottes nicht auf die Art und Weise, wie Gott es sich gedacht hat. Und für diese, entweder Gott oder seine Gabensituationen, haben wir eben die ganzen Verse, wie aus Psalm 73, 25, wenn es heißt, außer dir brauche ich nichts auf Erden. Oder Lukas 24, 26, da sagt Jesus, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, dann heißt es dann, so kann er nicht mein Jünger sein. Das sind diese Verse, die darauf anspielen, wenn es darum geht, Gott oder seine Gaben. Dann macht Gott deutlich, immer, immer, immer für Gott entscheiden. Wenn es um Situationen geht, wo es heißt, entweder oder. Woher weiß ich jetzt, wann ich eine Gabe wirklich zu Ehre Gottes genieße oder nicht? Das möchte ich deutlich machen anhand von zwei Stellen. Hier, 1. Korinther 10, einige Verse vorher, da heißt es in Vers 23, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Im Kontext geht es hier um Essensvorschriften. Paulus sagt, alles erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Das Kriterium, was jetzt alles erlaubt ist, haben wir hier in Vers 31, tut alles zur Ehre Gottes. Ähnlich 1. Korinther 6, Vers 12, auch dort, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Dort geht es im Kontext um die Sexualität, auch dort wieder, alles erlaubt, Kriterium kommt in Vers 20, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Also das Kriterium ist immer bei allen Dingen zur Ehre Gottes, für ihn sollen wir diese Dinge nutzen. Jetzt, woher weiß ich, ob ich Essen, ob ich Sexualität, die ganzen Gaben Gottes zur Ehre Gottes genieße oder nicht? Das bringt uns zurück zu 1. Timotheus 4, ab Vers 3. Da heißt es eben, das hatten wir gerade, diese Ehelehrer, die verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat, zur Annahme mit Danksagung für die, die glauben und die Wahrheit erkennen. Und dann geht's weiter. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Und dann, jetzt kommt's. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Also hier werden uns jetzt zwei Kriterien genannt, eben wann der Genuss von den Gaben Gottes Gott ehrt. Zwei Kriterien, die genannt werden, einmal das Wort Gottes und das Gebet. Also heißt ganz praktisch, ich kann das abprüfen, indem ich gucke, ist das geheiligt durch das Wort. Also ganz praktisch, stell dir vor, du hast da deine Gabe Gottes, du hast die Sexualität, du hast das gute Essen, du hast dein Hobby, die Dinge dieser Welt, an denen du dich erfreuen kannst. Und da kannst du jetzt ganz praktisch abprüfen, nutze ich das zur Ehre Gottes? Indem du hingehst, die Bibel aufschlägst und guckst, gebrauche ich diese Dinge für den Zweck, wie Gott es sich gedacht, wie er die Dinge geschaffen hat, ja oder nein? Tue ich das, ist es geheiligt durch das Wort. Dann nutze ich diese Gabe Gottes zur Ehre Gottes. Tue ich das nicht, dann weiß ich, was zu tun ist. Das zweite Kriterium, was genannt wird, ist geheiligt durch das Gebet. Auch hier ganz praktisch, denn es gibt da jetzt zahlreiche Dinge, wo wir jetzt keine klaren Anweisungen haben in der Bibel. Also wir haben jetzt ja keine Anweisung, ist jetzt 5 Stunden Zocken in Ordnung oder nicht, steht nichts in der Bibel zu. Aber wir können hingehen und gucken, kann ich Gott im Gebet loben, kann ich ihn preisen, kann ich ihn danken für diese Gabe oder tue ich die Dinge eigentlich eher mit einem schlechten Gewissen, auch hier geheiligt durch das Wort, weil ich die Dinge, die ich hier ableiten kann, wie ich meine Zeit, meine Kraft, meine Liebe investiere, die Dinge dieser Welt, ob ich sie eher für Gott einsetze oder ob ich es nicht tue. Da kann ich gucken, im Gebet, wenn ich das im Gebet ehrlichen Herzens vor Gott bringe, kann ich da sagen, das ist zur Ehre Gottes, genau so hat Gott sich das gedacht, oder tue ich das eher mit einem schlechten Gewissen? Zwei Kriterien, anhand derer wir eben abprüfen können, ob wir die Gaben, die Dinge, die Gott uns gegeben hat, ob wir sie zur Ehre Gottes nutzen oder nicht. Doch machen wir uns jetzt mal nichts vor, dort wo wir eine Entscheidung treffen, Gott oder seine Gabe, da ist es ganz, ganz selten so eine rationale Entscheidung einfach. Viel, viel öfter ist es einfach nur ein Kampf, weil Gott seine Gaben eben so unglaublich attraktiv geschaffen hat und weil er sie ja so gemacht hat, dass wir sie genießen wollen. Ich breche das mal runter. Gott hat sexuelle Erfüllung für die Ehe vorgesehen. Das ist der Plan. Dort, wo Gott das in diesem gesicherten Rahmen hineingesetzt hat, gesagt hat, genau da, in diesem Rahmen, dort sollt ihr das genießen. Das führt jetzt aber nicht automatisch dazu, dass ich dann auf einmal im Jugendalter sage, okay, ich habe dieses Bedürfnis der sexuellen Erfüllung gar nicht. Ganz im Gegenteil, ich spüre ja das, wozu mein Körper eigentlich gemacht ist, auch außerhalb des Rahmens, in dem das Ganze genutzt werden soll. Und es ist jetzt sogar ziemlich schwierig, den eigenen Körper immer wieder davon zu überzeugen, dass er eben nichts verpasst, wozu er ja eigentlich geschaffen wurde. Das ist genauso, wie ich meinen Körper jeden Morgen um 11 Uhr vormittags davon überzeugen muss, dass er vor dem Mittagessen nicht irgendwie so 5-mal in den Süßigkeiten-Schrank greift, weil das Eigentliche ja noch kommt. Wobei ich ganz genau weiß, dass das Eigentliche kommt, aber der Hunger, der Appetit ist da und ich will das ja eigentlich stillen, aber das Eigentliche, das kommt noch. Und so ist das eben auch mit den Gaben Gottes. Wisst ihr, manchmal, da müssen wir auf Dinge warten. Da müssen wir in einer gewissen Hinsicht hungern, um etwas viel, viel Besseres zu erhalten. Vor der Ehe auf Sex zu warten, weil die Erfüllung in der Ehe weitaus größer sein wird. Um 11 Uhr morgens auf das Mittagessen zu warten, weil der Appetit, die Freude am Mittagessen weitaus größer sein wird. Und jetzt kommt's. Ich bin der Überzeugung, dass wir Gott gerade darin ehren, wenn wir bereit sind, hier auf Erden auf Dinge zu verzichten, für die wir zum Teil ja geschaffen wurden. Und manchmal auch nur eine Zeit lang. Und so kann es sein, dass dieser Schmerz beim Warten uns sogar zum Segen wird, weil wir uns umso mehr an Gott klammern, uns umso mehr an ihn hängen und sagen, ich brauche dich umso mehr, damit ich da durchgehe, damit dass ich da standhaft bleibe. Ich klammer mich umso mehr an meinen Geber als an der Gabe. Wisst ihr, unser Gott ist ein Gott der Freude. Er liebt es, uns zu beschenken. Er hat Freude daran. Nochmal, wir ehren Gott durch seine Gaben. wenn wir uns erfreuen an dem, was er uns gegeben hat. Und er ruft uns jetzt nicht zu, auf Dinge zu warten, auf Dinge zu verzichten, weil er irgendwie will, dass wir uns schlecht fühlen. Er ruft uns zu warten, weil er will, dass wir die größte Freude erleben, die Menschen überhaupt erleben können, ihn selbst. Darum geht's. Ich weiß, es hört sich in dieser Welt nichts dämlicher an als eine Person, die nach Reinheit strebt. Und das jetzt nicht irgendwie aufgrund irgendwelcher religiöser Pflichten, sondern aus Glauben eben daran, dass man selbst eine größere Freude erleben wird, wenn wir eben auf den vertrauen, eben der all das Gute in unserem Leben uns bereithält. Und ich glaube, am Ende lässt Gott nichts so schön, nichts so wunderbar, so herrlich aussehen, als wenn wir, die wir seine Güte geschmeckt haben, wenn wir unser Leben nutzen, um zu bezeugen, dass wir auf vorübergehende Gaben verzichten, um ihn umso mehr zu schmecken, um umso mehr von ihm zu haben. Das sind eben diese Situationen, wo wir entscheiden müssen, entweder Gott manchmal oder seine Gabe. Und vielleicht bist du gerade in einer vergleichbaren Situation oder vielleicht kommst du morgen in so eine Situation hinein, wo du herausgefordert bist, wo du eine wunderbare, schöne, attraktive Gabe Gottes siehst. Du siehst sie vor dir, du willst sie gerne genießen, aber du wartest und du verzichtest darauf, wenn es eben heißt, entweder Gott oder seine Gabe. Kommen wir nochmal zurück zum Beispiel von der Schwarzwälder Kirschtorte meiner Frau. Ihr stellt euch mal vor, ich bekomme jetzt dieses Jahr wieder eine Schwarzwälder Kirschtorte zu meinem Geburtstag und die steht dann schön auf dem Küchentisch. Und dann kommt ein Dieb herein, das ist so ein richtiger Schwarzwälder Kirschtortendieb. Und der ist dann so fixiert auf diese Schwarzwälder Kirschtorte, der zieht seine Waffe, hält sie an die Schläfe meiner Frau und dann sagt er mir, entscheide dich, deine Frau oder die Schwarzwälder Kirschtorte. Da weiß ich dann sofort, eigentlich mag ich Schwarzwälder Kirschtorte gar nicht. Und das ist das, wie wir eben umgehen sollen mit den Dingen, mit den Gaben Gottes dieser Welt, wenn wir uns entscheiden müssen, entweder die Gabe oder Gott. Denn Gott wird dir im Gegensatz zu den ganzen Gaben dieser Welt langfristig mehr Erfüllung, mehr Freude, mehr Zufriedenheit schenken als all die guten Gaben dieser Welt. Das ist die eine Herausforderung von dieser zweiten Perspektive, dass wir Gott ehren anstatt seiner Gabe. Eine Entweder-Oder-Situation. Jetzt ist es aber häufig nicht einfach nur ein Entweder-Oder. Deshalb noch eine kurze zweite Herausforderung, wie wir Gott statt seiner Gaben ehren, und zwar dort, wenn es um ein Mehr oder Weniger geht. Das gilt jetzt für die ganzen Situationen, in denen wir die guten Gaben Gottes genießen, wo wir sie schmecken, aber wissen, dass eine bestimmte Menge für uns ungesund ist. Also wenn wir zum Beispiel bei unserem Hunger, wenn wir da nicht mehr essen, um unseren Hunger zu stillen, sondern alles in uns hineinstopfen, weil wir so einen Appetit haben bei den ganzen guten Dingen, die bei uns auf dem Küchentisch eben sind und wir ganz genau wissen, eigentlich gehe ich da mit einem ganz, ganz argen Gefühl wieder raus, aber mein Appetit ist so groß und ich will da alles in mir hineinfressen. So gehen wir da ja oft mit um. Oder bei unseren Familien, auch das, wunderbare Gaben, die Gott uns gegeben hat, die wir genießen dürfen. Aber wenn wir dahin kommen und sehen, dass es jetzt nicht einfach nur noch Vorrecht und Verantwortung, etwas Schönes, was Gott uns gibt, sondern so Zentrum, Haupterfüllung meines Lebens, dann genieße ich diese Dinge nicht so, wie Gott sie sich gedacht hat. Oder bei unserem Haus. Wenn ich da nicht sage, okay, das ist einfach nur schön und funktional, sondern es ist eigentlich so zur Visitenkarte meines Lebens geworden. Das, was mich ausmacht. Und so können wir jetzt weitermachen mit unserem Hobby, mit dem Sport, mit unserem Auto, mit unserer Schönheit, dass wir diese guten Gaben jetzt nicht einfach nur nutzen und uns daran erfreuen, weil Gott sie uns gegeben hat, sondern wo wir sagen, das macht mich aus, das ist meine Visitenkarte, dafür will ich bekannt sein. Und wenn das der Fall ist, dann ruft Gott uns immer wieder auf, uns ganz bewusst einzuschränken, uns zu beschränken, wenn das nötig ist. Dankbar zu essen, aber nicht um unsere Gier zu stillen. uns an unserer Familie zu erfreuen, sie zu lieben, aber nicht, dass sie zu einem Hindernis wird dafür, dass ich keine Zeit mehr habe, mich ins Reich Gottes zu investieren. Geld, Wohlstand, all die Dinge, sich daran zu erfreuen, sie dankbar aus den Händen Gottes zu nehmen und gleichzeitig immer wieder voller Dankbarkeit und sehr, sehr großzügig zu geben, weil ich eben nicht von Gott und von Wohlstand meine Zufriedenheit im Leben erwarten kann. Das geht nicht. Gott ruft uns immer wieder auf, uns bewusst zu beschränken, wenn wir uns eben entscheiden müssen, ob wir ihn oder seine Gabe nehmen. Und da ist es jetzt wichtig, dass wir uns überprüfen. Immer wieder schauen, wo stehe ich da im Leben? Denn es ist nicht so, dass du sagen kannst, ich hatte da einmal ein gutes Verhältnis zu meinem Hobby, zu meinem Auto, zu meinem Haus und dann passt das, sondern wir werden ja zunehmend beeinflusst, sei es durch unseren Freundeskreis, durch die Gemeinde, durch die sozialen Medien. Und dann kann es sein, dass wir uns vergleichen, dass wir sagen, okay, Person XY, die machen das auf diese Weise und ich muss da ja irgendwie mithalten. Ich muss denselben Urlaub anstreben, ich muss dasselbe Auto fahren, ich muss dieselben Klamotten tragen. Und dann geht es nur noch darum, bei den guten Gaben, die Gott uns gegeben hat, woran wir uns eigentlich erfreuen dürfen, dass wir sie nutzen, weil wir dafür bekannt sein wollen. Und das ganz unbewusst. Dass wir nicht dafür bekannt sind, dass wir Jesus Christus so sehr lieben, dass das Kreuz so sehr im Zentrum unseres Lebens steht. Ich meine, ihr habt das ja im Zentrum bei euch in der Gemeinde. Aber es ist das eine, das irgendwo aufzumalen. Es ist das andere, ob das wirklich Zentrum meines Lebens ist. Und da müssen wir uns prüfen, wie sieht's da aus? Wenn wir das sehen, dann müssen wir immer wieder hingehen und neue Prioritäten setzen. Wenn wir die Gabe Gottes anstelle des Schöpfers, anstelle Gottes ehren. Das eben in diesen Situationen, wenn es um ein Entweder-Oder geht, entweder Gott oder seine Gabe, oder wenn es um ein Mehr oder Weniger geht, dass zwar eine gewisse Menge gut und gesund ist, aber schnell ein zu viel werden kann. Das ist die zweite Perspektive, wie wir alles zu Ehren tun können. Eine dritte und letzte Perspektive noch, wir ehren Gott ohne seine Gaben. Es ist jetzt möglich, dass du in diesem Jahr vor die Frage gestellt wirst, wie ehre ich Gott mit Gaben, die er mir geschenkt hat, die er mich hat genießen lassen und die er mir auf einmal nimmt. Vielleicht deine Gesundheit, dein Dienst, deine Arbeit, dein Zuhause, ein über alles geliebter Mensch. Und ich weiß, dass ich das gerade in eine Gemeinde hineinsage, die das ganz, ganz nah in tragischer Weise vor kurzem erlebt hat. Ganz, ganz wunderbarer Mensch gewesen, der Peter. Ich kannte ihn von meiner Jugendzeit aus, habe oft mit ihm Fußball gespielt. Er ist in den letzten Monaten noch einige Male bei mir gewesen, hat auf unsere kleine Tochter aufgepasst. Mensch, den ich sehr geschätzt habe, auch aufgrund seines Eifers, den er hatte in seinem Glaubensleben. Und dann hat Nils mir vor einigen Wochen eine Nachricht geschrieben, ich war gerade auf einer Evangelisation in der Pfalz unterwegs und da sagt er, Paul, er wollte nicht mehr warten auf seinen Herrn. Wisst ihr, das sind so Dinge, da sind die guten Gaben Gottes da und dann nimmt Gott auf einmal eine dieser guten Gaben. Einige von uns haben das erlebt, andere werden es erleben. Der ein oder andere vielleicht noch in diesem Jahr, da haben wir diese guten Gaben Gottes und dann nimmt Gott sie uns auf einmal. Wie gesagt, die Gesundheit, den Arbeitsplatz, einen Menschen, was auch immer es ist. Gott nimmt eine gute Gabe weg und das schmerzt gewaltig. Und wie reagieren wir jetzt darauf? Ist es in Ordnung, darüber zu trauern? Ist es geistlicher zu sagen, wie Hiob, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen? Eben angesichts schwerer Verluste, die jeden von uns irgendwie treffen, auch in diesem Jahr, mit welcher Reaktion ehren wir Gott? Ist es okay, wenn diese gute, so schöne Gabe Gottes da ist und ich sie nicht loslassen will, ich sie festhalten will, wo sie mir gerade aus den Händen gleitet? Gaben, die ein lebendiger Ausdruck der Schönheit und Güte und Vollkommenheit Gottes sind. Dein eigener Körper, deine Freunde, dein Dienst, dein Partner, dein Kind – exzellent gemacht in Gottes Augen. Ja, es ist okay, daran festhalten zu wollen. Es nicht loslassen zu wollen, solange wir diese Gabe nicht anstelle von Gott lieben, sondern als ein geliebtes Geschenk unseres himmlischen Vaters, was so kostbar, was so wertvoll für uns ist, wie so ein selbstgemaltes Bild von unserem Kind, wie das Erbstück von unseren Eltern, wie ein Liebesbrief vom eigenen Partner, wo wir festhalten wollen und wo es uns schmerzt, wenn wir eben diese gute Gabe Gottes verlieren. Aber wenn es uns dann aus den Händen gleitet und wenn wir es dann zu Grabe tragen müssen, dann mag es sein, dass im Moment unseres größten Verlustes uns der Moment seines größten Verlustes vor Augen steht. Dass wir dort, wo die Seele verkrampft, wo das Herz zerbricht, wo wir hindurchgehen durch dieses Tal der Tränen, wo wir nicht mehr können, wo wir keine Antwort finden und sehen, dass wir in diesen Momenten erkennen, was es für Gott bedeutet hat, den loszulassen, über den er sagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an den ich Wohlgefallen gefunden habe. Und wohlmöglich erleben wir dann ein Stück weit mehr von dem, was es für Gott, für den Lebendigen, für den Ewigen bedeutet hat, die schönste und größte und beste aller Gaben für uns zu geben, am Kreuz auf Golgatha, damit wir jetzt bei ihm sein können. Dass wir gerettet sein dürfen in alle Ewigkeit. Angesichts seines Todes sagt Jesus selbst dieses so wunderbare, kostbare Wort, Johannes 13, 31, da heißt es nochmal, angesichts des Todes, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott verherrlicht in ihm. Durch nichts auf dieser Erde wurde Gott jemals so sehr geehrt wie durch den Tod seines eigenen Sohnes. Und so kann es in unserem Leben manchmal sein, dass Gott uns Dinge nimmt, Dinge, die wir lieben, um uns ein tieferes Verständnis von dem zu geben, wie sehr er uns liebt, was es für ihn bedeutet hat, ans Kreuz zu gehen und alles aufzugeben, die Größe seiner Gaben hinzugeben, zugrunde gehen zu lassen, zu vernichten, damit wir jetzt leben können. Und daraus kann eine so tiefe Dankbarkeit entstehen, sodass wir Gott ehren, auch ohne seine Gaben. Manchmal braucht das eine Zeit der Trauer, eine Zeit des Kampfes. Und gerade für diese Dinge sind wir als Gemeinde einander gegeben, dass wir in dieser Zeit als Gemeinde einander tragen, dass wir füreinander da sind, dass wir die Hände falten und den lebendigen Gott um Kraft bitten, durch diese Zeiten hindurchzugehen. Und in dieser Zeit vielleicht umso stärker sehen, was es für Jesus geheißen hat, ans Kreuz zu gehen. 1. Korinther 10, 31 ermutigt uns, Gott zu ehren, egal was wir tun. Wenn du heute dein Mittagessen genießt und die Zeit mit lieben Menschen, Menschen, die du gern hast, dann erinnere dich daran, Gott zu ehren durch seine Gaben, dass du es dankend aus seinen Händen nimmst und dich erfreust an den schönen Dingen und es dir einen Geschmack darauf verleiht, wie wunderbar und wie herrlich Jesus Christus ist. Und wenn du dann morgen wieder in den Alltag gehst und herausgefordert wirst, wo eine so attraktive Gabe Gottes dir entgegengeht und du dich entscheiden musst, entweder Gott oder seine Gabe oder ein mehr oder weniger von einer Sache, dann entscheide dich immer für das, was Gott am meisten ehrt. Dass du guckst und prüfst, nutze ich diese Dinge zur Ehre Gottes. Und dann wollen wir täglich bereit dafür sein, dass uns eine gute Gabe Gottes manchmal auch auf Erden genommen wird. Und dass wir dann gemeinsam darum ringen, ihn zu ehren, auch ohne seine Gabe. Und bei aller Trauer dürfen wir wissen, dass der Tag kommen wird, wo wir die Aufforderung dieses Verses nicht mehr brauchen. Eines Tages, da wird der Geber und seine Gaben nicht mehr zu trennen sein, wenn Gott diese Schöpfung erneuert und wenn er selbst alles für uns sein wird. Und bis dahin ist es egal, was das Leben bringt, solange wir wissen, wozu wir leben, zur Ehre Gottes. Ob ihr nun esst oder trinkt oder irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Amen. Und so geht nun hin in die vor uns liegende Zeit mit dem Segen und dem Schutz unseres allmächtigen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen.